Werbung.
In unserem Podcast geht es oft darum, welche Spuren Menschen hinterlassen und wie es der Polizei gelingt, damit Kriminalfälle zu lösen. Doch nicht nur Verbrecher hinterlassen Spuren, sondern wir alle. Und es sind nicht immer nur die Guten, die wissen wollen, was wir so tun, zum Beispiel im Netz. Wer im Café WLAN surft, im Hotel streamt oder unterwegs mal eben etwas googelt, der gibt dabei mehr Preis, als man denkt. Wer interessiert sich dafür? Wer greift darauf zu? Meistens niemand. Aber manchmal vielleicht doch irgendjemand. Und hier kommt NordVPN ins Spiel. NordVPN verschlüsselt die Internetverbindung zuverlässig und automatisch, egal wo man sich gerade befindet. Die eigene IP-Adresse bleibt verborgen und NordVPN hilft außerdem, Phishing, Betrug und Schadsoftware zu vermeiden. Dank eines integrierten Antivirus der neuesten Generation. Mit über 9400 Servern in 137 Ländern lässt sich der virtuelle Standort ganz einfach ändern. Und das auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig, ob Smartphone, Laptop oder Tablet. Die Verbindung stellt sich auf Wunsch automatisch her. Einmal eingerichtet, läuft NordVPN einfach im Hintergrund, ohne dass man groß etwas tun muss. Wer es erstmal testen möchte, es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den exklusiven NordVPN-Deal gibt es unter nordvpn.com/spuren mit Rabatt und 4 extra Monaten auf die 2 Jahrespakete. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung.
Werbung Ende.
Hey, hier ist Matthias Bolsinger. Ich bin Reporter beim Stern und Host unserer True-Crime-Serie Luchterhand. Und ich habe einen Event-Tipp für euch. Am 29. November findet im Kehrwieder-Theater in Hamburg unser Crime-Day statt. Einen ganzen Abend lang geht's da um echte und fiktionale Kriminalfälle. Euch erwarten spannende Talkrunden, Meet und Greets und ein Live-Podcast. Mit dabei sind unter anderem die Bestseller-Autorin Charlotte Link, Romy Hausmann, die Autorin des Netflix-Hits Liebeskind, und der bekannte Rechtsmediziner Klaus Püschel. Tickets bekommt ihr unter stern.de/crimeday. Ich freue mich auf euch.
Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Stern-Crime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Am 22. April 2023 werden Monika und Karl O. tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Monika O. erstochen. Ihr Ehemann beide Pulsadern aufgeschnitten. Ein erweiterter Suizid? Alles deutet darauf hin. Doch die Obduktionen zeichnen ein anderes Bild. Und die Ermittlungen rücken nicht nur einen, sondern gleich mehrere mögliche Täter in den Fokus der Beamten. Mein Name ist Isabel Zeyer. Ich bin Redakteurin beim Stern und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit zwei Kommissaren der Polizeiinspektion Neu-Ulm, die die Ermittlungen geleitet haben. Ich sitze gerade in der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, mir gegenüber der Kriminalhauptkommissar Herr Hummel und seine Kollegin Kriminaloberkommissarin Frau Fürst. Die beiden arbeiten seit 4 Jahren gemeinsam im selben Kommissariat und haben sich auf die Ermittlung bei Tötungsdelikten spezialisiert. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Gerne.
Der Fall, über den wir heute sprechen, war das der erste Fall, bei dem Sie zusammengearbeitet haben?
Nein, also wir haben davor auch schon einige Fälle zusammen bearbeitet. Es war jetzt die erste Soko, wo wir beide zusammen als Hauptsachbearbeiter eingesetzt waren.
Ja, dann kommen wir doch am besten direkt zu dem Fall, über den wir heute sprechen wollen. Am 22. April 2023, 13.22 Uhr, ging ein Notruf ein. Wer war denn am Telefon und was sagte die Person?
Ja, also über den Notruf der Rettungsleitstelle hat sich die Ramona S. gemeldet und hat mitgeteilt, dass ihre Mutter tot ist. Sie hat ihre Mutter tot aufgefunden und ihren Stiefvater. Es wäre sehr viel Blut im Haus und sie war sehr aufgelöst, weinerlich, sodass sie auch das Telefonat nicht wirklich weiterführen konnte. Und das wurde dann durch ihren Lebensgefährten, den Patrick B., übernommen. Der hat dann den Einsatzkräften mitgeteilt, wo der Einsatzort ist, was noch vorgefallen ist. Er hat gesagt, 2 Personen, viel Blut, beide tot. Sieht so aus, als ob der Mann die Frau getötet hat.
Was hat sie denn genau gesagt?
Unter anderem Auszüge aus dem Telefonat waren: Meine Mama ist tot, meine Mama ist tot. Die männliche Person, also in dem Fall Patrick B., hat unter anderem geäußert: Und es sieht so aus, wie wenn sie umgebracht wurde und ihr Lebensgefährte liegt mit offenen Pulsadern auf dem Bett mit einem Messer. Sie sind beide tot oder es sieht nur so aus.
Der Ort, an dem die beiden Leichen gefunden wurden, das war ein Wohnhaus in Untereichen. Das ist ein Stadtteil von Altenstadt. Für diejenigen, die sich jetzt nicht so gut in der Region auskennen, vielleicht können Sie eine ganz kurze Einordnung geben. Wo ist denn Altenstadt, Untereichen?
Also Untereichen ist ein Gemeindeteil von Altenstadt an der Iller. Liegt in der Nähe von der A7, auf der einen Seite die Iller, auf der anderen eben die Autobahn A7, ganz grob zwischen Ulm und Memmingen. Untereichen hat circa 550 Einwohner, eher ländlich, idyllische Gegend. Es gibt überwiegend Einfamilienhäuser, landwirtschaftliche Anwesen und man kann, glaube ich, schon sagen, dass man sich untereinander kennt in dem Dorf.
Nach dem Notruf sind ja die Rettungswagen sofort losgefahren, die polizeilichen Einsatzkräfte sofort losgefahren. Und am Haus angekommen hatten sich ja, glaube ich, schon die ersten Angehörigen versammelt.
Also es war so, wir sind aus der Freizeit alarmiert worden. Wir haben keinen Bereitschaftsdienst. Bei uns ist es so, wenn es zu schwerwiegenden Kapitaldelikten kommt, werden wir in der Freizeit angerufen. Und wer die Möglichkeit hat zu kommen, kommt dann. In dem Fall sind wir mit vier Beamten vom K1 und zwei Kollegen vom K7 und dann Richtung Untereichen gefahren. Vor Ort waren die Rechtsmedizin und die Staatsanwaltschaft, die haben wir von unterwegs gleich mitverständigt, die sind auch gekommen. Angetroffen vor Ort war der Kriminaldauerdienst aus Memmingen mit vier Kollegen und auch der Streifendienst der Polizeiinspektion Illertissen war bereits vor Ort. Notarzt war am Tatort. Als erstes war auch der Notarzt im Tatobjekt, um eben zu überprüfen, sind die Personen tatsächlich tot oder gibt es noch Möglichkeiten, die Personen zu retten. Es war auch nur eben der Notarzt drin, um so wenig Spuren wie möglich zu setzen. Im Weiteren ist dann vom Kriminaldauerdienst eine Kollegin auch in Vollmontur, also diese typischen weißen Anzüge, ins Haus rein, hat sich auch ein erstes Bild verschafft und die Kollegin hat dann eben entschieden, irgendwas ist hier vielleicht seltsam, ich alarmiere die Kriminalpolizei des Fachkommissariats. Vor Ort waren dann eben die Ramona S. und der Patrick B., die ja den Notruf abgesetzt haben. Im Weiteren kam dann im Laufe des Nachmittags noch der Patrick O. mit seiner Frau, der Julia O. und dem Kind dazu. Das war aber, wie gesagt, im späteren Verlauf des Nachmittags. Wir selber hatten eigentlich mit den Angehörigen relativ wenig Kontakt. Die ersten Vernehmungen, Maßnahmen mit denen wurden alle vom KDD durchgeführt.
Vom KDD?
KDD ist der Kriminaldauerdienst.
Vielleicht kann man da ergänzend sagen, der Kriminaldauerdienst ist immer dann da, wenn wir nicht da sind. Also wir haben ja normalerweise Montag bis Freitag Regelarbeitszeiten und außerhalb unserer Arbeitszeiten ist der Kriminaldauerdienst sozusagen 24/7 erreichbar und übernimmt dann Einsätze, die für die Kriminalpolizei bestimmt sind.
Genau, der Kriminaldauerdienst hat die ersten Angehörigen, Mitteiler, die vor Ort waren, vernommen, hat von denen Zeugenvernehmungen durchgeführt, hat die ersten Nachbarn befragt, ob die irgendetwas mitbekommen haben.
Sie hatten zwar nicht so viel mit den Angehörigen zu tun, aber so wie ich das rauslesen konnte aus Artikeln, aber dann eben auch aus der Gerichtsverhandlung, waren die ja alle ziemlich aufgelöst. Also am Telefon hat man schon die aufgelöste Ramona S. gehabt. Später kam Patrick O., der Sohn des Verstorbenen, und der soll ja auch aus dem Auto ausgestiegen sein, sich auf den Boden gelegt haben, geweint haben. Das ist ja schon alles ziemlich emotional auffühlend, oder?
Ja, absolut. Also genau so war es. Er war total außer sich in einem emotionalen Ausnahmezustand, sodass auch die Kollegen dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, also den kann man auf keinen Fall vernehmen. Der muss sich erstmal beruhigen und wieder klarkommen.
Und die anderen Angehörigen, wie waren die? Wie war da so die?
Also jeder reagiert ja anders auf so ein Unglück, aber man hat die Betroffenheit sehr stark gemerkt, insbesondere auch bei Ramona S., also die war auch sehr aufgelöst. Die hatten auch ein kleines Kind dabei und haben sie versucht eben zu beruhigen. Und ich möchte jetzt mal vielleicht sagen, ihr damaliger Lebensgefährte, jetzt Mann, war eher ruhig und besonnen und hat versucht, ja, auch Ruhe auszustrahlen.
Vor Ort wurde mit den Anwesenden gesprochen, auch mit Ramona S. Was sagte denn Ramona S., die den Notruf gewählt hat, aus vor Ort?
Die Ramona S. wurde gegen 12 Uhr von einer Kollegin ihrer Mutter angerufen. Die Mutter, also die verstorbene Monika O., hat einen Spielzeugwarenladen und da ist sie eben nicht zum Arbeiten erschienen. Und daraufhin hat eine Kollegin bei der Tochter angerufen. Die Tochter hat dann versucht, ihre Mutter über WhatsApp zu erreichen, hat sie aber auch nicht erreicht, also hat ihr nicht geantwortet. Sie ist dann gegen 12.30 Uhr zusammen mit ihrem damaligen Freund, jetzt Ehemann, und dem kleinen Baby an das Anwesen ihrer Mutter gefahren. Dort sind sie dann gegen 13 Uhr eingetroffen. Die Hühner waren zu dem Zeitpunkt noch im Stall, die Rollen unten, das Auto stand im Hof. Also ihr war eigentlich von Beginn an klar, dass da irgendetwas passiert ist, weil das einfach ein untypisches Verhalten war. Einer ihrer Gedanken war, dass vielleicht nachts einer von beiden ins Krankenhaus musste und die deswegen eben spontan das Haus verlassen haben. Sie haben ein Fenster war geöffnet bzw. gekippt. Sie haben dann geklingelt, da hat ihnen aber niemand aufgemacht und daraufhin konnte dann der Freund die Haustüre öffnen und sie sind ins Haus rein. Sie haben dann, oder beziehungsweise Ramona S. hat nach ihrer Mutter gerufen, hat da aber keinerlei Reaktionen erhalten. Sie sind dann eben im Haus rein und der Freund ist dann die Treppen hoch und hat dann die beiden Leichen gefunden. Er hat dann zu seiner Freundin gesagt, bleib unten. Allerdings wollte sie trotzdem hoch und war dann auch oben und hat sich das angeschaut, ist dann wieder runtergerannt und hat dann den Notruf abgesetzt, der dann im weiteren Verlauf von ihrem Freund eben übernommen wurde, ja, weil sie selber einfach nicht mehr in der Lage war, nachvollziehbarerweise natürlich, um da den Gegenüber am Notruf sachliche Informationen geben zu können.
Ja, ja. Sie haben das Wohnhaus ja dann auch betreten, sind ins Schlafzimmer, wo die beiden Leichen gefunden wurden, gegangen. Was genau fanden Sie denn da vor?
Also es war ja ein Einfamilienhaus, das hat einen sehr ordentlichen und aufgeräumten Eindruck gemacht. Im Haus waren zwei Katzen. Man ist dann zunächst mal im Erdgeschoss, hat sich bewegt, hat dann in der Küche festgestellt, dass eine Schublade offen stand, eine Messerschublade. Und im ersten Obergeschoss war auch alles ordentlich und aufgeräumt. Allerdings eben im Schlafzimmer hat sich dann ein ganz anderes Bild gezeichnet. Da war sehr viel Blut überall und natürlich an den beiden Leichen und um die beiden Leichen herum.
Das Verletzungsbild bei den beiden Leichen, was konnte man denn optisch sofort sehen?
Also was sofort erkennbar war, die Frau lag mit zig Einstichstellen, offenbar von einem Messer, blutüberströmt auf dem Boden, rechts vom Bett. Sie war nur bekleidet mit einem T-Shirt und einem Slip. Der Mann lag rücklings auf dem Bett. Seine Knie hingen vorne leicht über, was bei ihm auffällig war. Beide Unterarme waren sehr tief geöffnet und er hatte an den Knien Schürfwunden. Links von ihm auf dem Bett lag ein Messer, das auch blutüberströmt war.
Bevor wir tiefer in den Fall einsteigen, vielleicht ein paar Sätze zu den beiden Opfern, damit man überhaupt weiß, über wen wir die ganze Zeit sprechen. Wer waren denn die beiden?
Ja, Karl O. war 70 Jahre alt, war Rentner. Sein Spitzname war Charlie. Er war eben mit Monika O. in, soweit uns bekannt, dritter Ehe verheiratet. Er war starker Raucher und leidenschaftlicher Geflügelzüchter. Also der Kollege hat vorhin schon erwähnt, es waren ja Tauben auch im Haus und ums Haus herum. Der hatte da sehr großes Engagement eben für die Geflügelzüchtung und hat da auch schon Preise abgeräumt in der Taubenzucht. Er hat einen Sohn gehabt, den Patrick O., der eben im Nebenhaus mit seiner Frau gewohnt hat, und zwei Töchter. Zu diesen hat er allerdings keinen Kontakt gehabt. Und in der Gegend war er als Frauenheld bekannt. Auch in Untereichen selber, also er war ein Ur-Untereichner, war da eben auch bekannt.
Der Karl O.
Ja.
Ja, die Monika O. war 55 Jahre alt, arbeitete selbstständig in einem Spielzeugladen, der ihr auch gehört hat. Sie war auch bereits in vierter Ehe mit dem Karl O. verheiratet. Monika O. hatte eine Tochter und einen Sohn aus einer vorangegangenen Ehe. Also Monika und Karl hatten keine gemeinsamen Kinder. Der Spielzeugladen war im benachbarten Baden-Württemberg in einer mittelgroßen Stadt. Und in dem Bereich war die Monika O. auch sehr bekannt, eben durch diesen Laden.
Und die Leute, die da vor Ort waren, nochmal kurz zur Verortung. Das war einmal der Patrick O., der Sohn des Karl O., und die Ramona S. war die Tochter von Monika O.
Genau, richtig.
Ja.
Wie haben sich denn Karl und Monika O. kennengelernt?
Also zur genauen Kennenlerngeschichte wissen wir tatsächlich nicht sehr viel. Wir wissen, dass sie sich wohl 2018 kennengelernt haben, dann zusammengezogen sind und 2019 geheiratet haben.
Und wie sah denn ihr Alltag aus? Also sie hat ja gearbeitet in dem Spielzeugladen.
Also Monika O. war bekannt dafür, dass sie sehr früh aufsteht und dann eben zum Arbeiten gegangen ist und da eben ihr Geschäft geführt hat. Und Karl O. war zu Hause, hat sich um die Tiere gekümmert und wie gesagt, preisgekrönte Trauben gezüchtet und hat sich halt um die Arbeit im Garten und ums Haus rum gekümmert.
Ich glaube, die beiden haben auch gerne viel unternommen. Das wurde später dann auch nochmal thematisiert. Sind gerne gereist, sind gerne an Gardasee gegangen, manchmal ins Tanzlokal. Also die waren schon auch unternehmungsfreudig, glaube ich. Vielleicht ist da noch was bekannt, was sie da so verbunden hat, die beiden?
Also, dass sie sehr aktiv waren, wissen wir auch. Karl O. hatte auch eine gewisse Leidenschaft für Fahrzeuge. Und weil Sie es angesprochen haben, Tanzlokal, also da war uns auch bekannt, dass zumindest der Karl O. Auch ein gern gesehener Gast in einem Tanzlokal in der Nähe war.
Zurück zum Einsatz, zurück ins Schlafzimmer, in dem die Leichen gefunden wurden. Man hat einen Mann mit aufgeschnittenen Pulsadern, man hat eine Frau, die erstochen wurde. Die erste Vermutung, die man hat, wenn man das sieht, war auch die Vermutung von der Tochter von Ramona S., dass der Mann erst die Frau getötet hat und dann sich selbst. War das auch Ihre erste Vermutung, als Sie die Szenerie gesehen haben? Oder gab es da jetzt schon rein optisch Zweifel an dieser Version der Geschichte?
Also augenscheinlich erwirkt es für uns schon den Eindruck, dass es ein erweiterter Suizid sein könnte. Hierfür sprach unter anderem, dass Karl O. wenige Tage, Wochen zuvor einen Arzttermin hatte, wo niemand genau wusste, was dort untersucht wurde. Und dann war eben für uns der Gedanke, eventuell hat er hier eine schlechte Nachricht erhalten, eine unheilbare Krankheit und hat sich deswegen zu so einer Tathandlung entschieden. Allerdings bei genauer Betrachtung kamen dann schon bei uns, als auch bei der Rechtsmedizin, Zweifel auf. Die Schnittwunden an den Unterarmen waren sehr tief, was so für typische Suizidverletzungen eigentlich überhaupt nicht bekannt ist. Also die gingen wirklich bis auf die Knochen runter. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass man sich solche massive Verletzungen selbst zufügen kann. Dazu kamen noch die Schürfwunden an den Knien vom Karl, wo wir uns so jetzt auch nicht erklären könnten. Auch die Rechtsmedizin hatte ja ein sehr schlechtes Bauchgefühl, was dazu geführt hat, dann am Ende, dass die Rechtsmedizin sich entschieden hat, außerplanmäßig ausnahmsweise doch am Sonntagvormittag eine Obduktion durchzuführen. Die waren eigentlich alle für Montag angesetzt, aber auch die Rechtsmedizin hat gesagt, irgendwas könnte da nicht stimmen. Ausnahmsweise wird am Sonntag obduziert.
Was wurden denn sonst für Maßnahmen ergriffen? Also die Obduktion vorgezogen auf Sonntag, aber was ist sonst passiert?
Genau, also in der Regel hat man versucht, erstmal so viele Informationen wie möglich zu generieren, sowohl über die Opfer als auch über das Umfeld. Man hat begonnen mit Nachbarschaftsbefragungen, verschiedene Zeugenvernehmungen aus dem Umfeld heraus. Man hat umfangreiche Absuchen durchgeführt, sei es durch Taucher, Hubschrauber oder eben weitere Einsatzkräfte, und dazu gehört dann eben auch die Sicherung digitaler Spuren, wie zum Beispiel Videovernehmungen. Als sich dann, wie der Kollege schon gesagt hat, rausgestellt hat, durch die Obduktionen, dass es sich offensichtlich um ein Tötungsdelikt handelt, hat man dann an dem Sonntag damals, kann ich mich auch noch gut dran erinnern, eben die Soko Mühlbach gegründet mit unserer Dienststelle zusammen. Die Dienststelle wurde alarmiert. Es kamen dann auch über 30 Beamte von unserer Dienststelle aus der Freizeit. Und ab diesem Tag hat man quasi den Vorgang dann Soko Mühlbach getauft, sozusagen.
Soko Mühlbach, weil?
Sonderkommission Mühlbach, weil tatsächlich direkt vor dem Tatobjekt der Mühlbach fließt.
Sie haben gerade schon die Obduktion angesprochen, beziehungsweise die Zweifel, die man dann hatte, weswegen man die Obduktion gemacht hat. Was ergab denn die Obduktion?
Also bei Karl, welcher am Sonntagvormittag dann obduziert wurde, kam nach Abschluss der Obduktion raus, dass er durch Ersticken, durch gewaltsamen Verschluss der Atemwege von außen bei gleichzeitiger oder vorausgegangener Kompression des Halses verstorben ist. Er hatte weiter Stichverletzungen bzw. eine Stichverletzung am rechten Unterarm, also zusätzlich zu den geöffneten Unterarmen. Was auffällig war, die Unterarme, da war ganz wenig Blut, was für so eine Verletzung eigentlich untypisch ist, kam dann zu dem Entschluss, dass diese Verletzungen postmortal, also nach Eintritt des Todes, beigebracht werden sein müssten. Was beim Karl auch noch aufgefallen ist, waren die großflächigen Vertrocknungen an den Knien, was wir anfangs als Schürfwunden bezeichnet haben. Auch da kam die Rechtsmedizin zu dem Entschluss, dass diese ebenfalls postmortal beigebracht worden sind, die Verletzungen. Was noch dafür gesprochen hat, dass eventuell oder vermutlich andere Täter daran beteiligt waren, waren kräftige Einblutungen am Achselbereich sowie Sprunggelenke und Oberarmregion. Das waren einfach Anzeichen dafür, dass da im Nachgang auch jemand den Leichnam von Karl O. eben bewegt hat, transportiert hat, umgelagert hat oder irgendwie der Hand an dem bereits toten Karl O. Hand angelegt hat. Aufgrund dessen war für uns dann klar, es war kein Suizid. Das muss sich hier um ein Tötungsdelikt handeln.
Das heißt, Karl O. wurde erwürgt, man hat seine Leiche bewegt, man hat, vermute man damals, Pulsadern aufgeschnitten und da kam es auch zu einer Stichverletzung. Letztendlich kann man die Obduktion so zusammen.
Genau, diese Stichverletzung ist nicht ganz klar, ob die jetzt postmortal war oder ob die noch vielleicht davor im Kampf irgendwie stattgefunden hat. Das ist abschließend nicht geklärt, aber eben die geöffneten Unterarme mit den wirklich sehr tiefen Wunden, wo man wirklich, wie gesagt, bis auf die Knochen runter gesehen hat, aber dafür eben kein Blut da war, war klar, hier war jemand anderes als Täter vor Ort.
Und die Obduktion von Monika O.?
Bei Monika O. wurden 44 teilweise tiefgehende Stichverletzungen an der rechten Halsseite bzw. der Hinterkopfregion sowie der rechten Kopf- und Halsregion festgestellt. Außerdem auch noch an der Rückenregion und am rechten Arm. Im Bereich ihres Unterkiefers hat man damals eine Messerspitze aufgefunden und gesichert. Und gemäß dem Gutachten war zumindest auch davon auszugehen, dass Monika O. im Rahmen der Tötung noch eine kurze Handlungsfähigkeit hatte oder möglicherweise noch eine kurze Handlungsfähigkeit bestand von ihr. Also dass sie nicht direkt aufgrund der Messerstiche verstorben ist, sondern sich vielleicht noch bewegt hat und agil war. Deswegen kann man da eben auch nicht ausschließen, ob das während oder nach dem Angriff noch passiert ist.
Die Messerstiche? Oder was passiert das?
Dass sie sich eben noch bewegt hat. Also dass sie noch agiert hat. Nach den Verletzungen. Diese Messerspitze, die hat man im weiteren Verlauf auch quasi sichern können in der Kieferregion und hat dann festgestellt, dass diese auch wiederum zu dem Messer auf dem Bett gepasst hat.
Das klingt ja schon also fast wie Übertötung. 44 Messerstiche, man findet eine Messerspitze im Kiefer. Deutet ja eher auf eine sehr emotionale Tat hin, oder?
Ja, darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht, haben auch mit der Rechtsmedizin gesprochen und auch mit Fallanalytikern. Man könnte von einem, oder es ist auch naheliegend, dass es ein sogenannter Overkill eben war. Allerdings kann es auch einfach aufgrund dessen zu so vielen Stichen gekommen sein, dass jemand einfach unerfahren ist und vielleicht nicht weiß, ist die Person schon tot. Was man dann wieder darauf zurückzuführen oder was sich darauf zurückzuführen lässt, dass sich Monika O. vielleicht noch bewegt hat und agil war danach und man einfach sicher gehen wollte, dass sie wirklich auch tot ist, ja.
In manchen Fällen steht man ja jetzt an diesem Punkt vor dem großen Rätselrat. Man weiß, man hat die Obduktionsergebnisse, man weiß, die beiden wurden umgebracht, das ist ein Tötungsdelikt. Und dann ist aber die Frage, wer hat denn ein Motiv? Und in vielen Fällen weiß man das dann einfach nicht, weil es keine Menschen gibt, die dafür in Frage kommen. Hier war das aber anders. Hier gab es gleich mehrere Personen, die ein Motiv gehabt hätten.
Ja, also wir standen am Anfang vor der schwierigen Frage, wer sind die Täter? Und wie Sie es gesagt haben, oft geht es dann erstmal gegen Unbekannt. Aber hier hatten wir die ersten Stunden, Tage das Problem, dass wir zu viele Tatverdächtige hatten. Hier gab es einmal eine Ex-Frau von Karl O. Die hatten in den 90er Jahren eine Beziehung, auch waren auch verheiratet. Es kam dann zur Trennung und im Nachgang gab es hier dann Ärger über die Tochter und ja, Unterhaltsstreitigkeiten und so weiter. Und auch was dazu kam, in der Tatnacht gab es einen Polizeieinsatz bei dieser Frau zu Hause. Und somit war das für uns auch eine Frau, wo wir sagten, vielleicht hat die könnte durchaus ein Motiv haben. Im Weiteren gab es eine Nachbarin, da gab es einen Streit um eine Hecke. Hört sich nach einer Kleinigkeit an, aber man weiß ja nie, manchmal steigern sich Leute in Kleinigkeiten so tief rein, dass auch das dann ausreicht, um solche Taten dann zu begehen. Wir hatten dann noch den Sohn von Karl O., den vorher genannten Patrick O., und seine Frau Julia O., die bewohnen ja das direkte Nachbarhaus und haben beide in ihrer Zeugenvernehmung angegeben, dass sie mit Karl O. Streitigkeiten haben. Hier wird es um einen Rechtsstreit gehen bezüglich einer Überschreibung von einem Haus, das ursprünglich dem Karl O. gehört hat und der das dann aber seinem Sohn überschrieben hat. Und hier wollte er die Schenkung rückgängig machen. Wir hatten dann noch einen Ex-Mann von Monika O., der war am Anfang bei uns bei vielen sehr weit vorne als Tatverdächtiger. Das war ein Herr, der war Anfang, Mitte der 2000er mit der Monika O. verheiratet. Er ist dadurch aufgefallen, dass es hier Gewaltdelikte gab zum Nachteil der Monika O. Hier wurde unter anderem auch mal ein Messer eingesetzt, was dazu geführt hat, dass der Herr zu, ich glaube, einem Jahr und 5 Monaten auf Bewährung verurteilt worden ist, wegen eines Gewaltsübergriffs zum Nachteil der Monika O. und eben auch unter Einsatz eines Messers, wie wir ja hier jetzt auch hatten. Hier war ja die Tatwaffe ebenfalls ein Messer. Wir hatten dann noch den Lebensgefährten der Tochter, den Patrick B. Hier war es so, von dem wurde eine DNA-Spur aufgefunden auf einem Stuhl im Schlafzimmer, welche aber natürlich auch immer berechtigt gesetzt werden kann. Der ging in dem Zimmer ein und aus in dem Haus, war dort regelmäßig zu Besuch und demnach kann man natürlich, wenn man von Angehörigen Spuren findet, nie ausschließen, dass die auch berechtigt gesetzt wurden. Und zum Schluss, was natürlich immer eine Möglichkeit ist, der große Unbekannte, Karl O., war finanziell gut aufgestellt. Die Monika O. hat einen eigenen Spielzeugladen. Da wäre es durchaus möglich, auch dass natürlich ein Unbekannter hier einen Einbruch begeht.
Und überrascht wird dann letztendlich.
Ja, genau.
Sie hatten ja gerade die DNA-Spur von Patrick B., also dem Freund von Ramona S., der dann auch den Notruf übernommen hat, angesprochen. Was gab es denn für weitere Spuren, Erkenntnisse, die Sie am Tatort dann gefunden haben, abseits jetzt von der DNA von Patrick B.?
Ja, also das Bild, was sich uns gezeichnet hat, war schon das, dass es zwar sehr viel Blut auch im hinteren Bereich des Schlafzimmers gab, auch an der Decke und großflächig am Boden und am Bett. Allerdings hat die Spurensicherung jetzt nicht sehr viele Erkenntnisse hervorbringen können, was für uns den Hinweis darauf gab, dass die Täter wirklich sehr spurenarm vorgegangen sind und es sich wohl trotzdem um ein dynamisches Geschehen im Schlafzimmer gehandelt hat. Man hat DNA-Spuren am beschriebenen Stuhl im Schlafzimmer neben der Bettseite von Karl O. festgestellt und an der Messerschublade im Erdgeschoss in der Küche hat man eben auch DNA-Spur festgestellt, in diesem Fall allerdings von Patrick O., der ja eben auch der Sohn von Karl O. war. Und in diesem Fall kann man auch davon ausgehen, dass er einfach berechtigt sich in der Vergangenheit in dem Haus aufgehalten hat und da eben auch berechtigt Spuren gesetzt hat.
Sie sagen sehr spurenarm. Das deutet ja jetzt erstmal darauf hin, dass es dann Menschen gegeben hat, der weiß, was er macht, oder? Also wenn keine Spuren gefunden werden.
Kann man im ersten Moment schon drauf schließen, aber es muss nicht immer so sein. Also es kann auch einfach sein, dass man Glück gehabt hat tatsächlich, ja.
Jetzt haben wir ja diese ganzen Tatverdächtigen oder Menschen, die ein Motiv gehabt hätten. Die wurden ja auch alle befragt. Was haben denn die Befragungen ergeben? Hat sich da eine Vermutung erhärtet?
Ja, wir haben natürlich die alle vernommen. Bei der Ex-Lebensgefährtin von Karl O. kam heraus, dass sie früher in der Ehe geschlagen wurde. Wie gesagt, sie war bereits polizeibekannt, die Ex-Frau. Aber nach Abschluss kam er eigentlich zu dem Ergebnis, dass sie wohl mit der Tat eher nichts zu tun hatte. Die Nachbarin hat den Streit um die Hecke bestätigt, hat aber gesagt, dass der soweit eigentlich vorbei ist und dass es da jetzt keine Probleme mehr gibt. Patrick O., der wurde vernommen als Zeuge am nächsten Tag dann. Am Tag zuvor wurde bereits die Julia O. vernommen. Er gab an, dass er mit seinem Vater Streit hatte. Eben, wie schon vorher genannt, war die Belastung des Hauses mit einer Hypothek das Problem. Auch dieser Streit war bereits polizeilich bekannt. Auch hier kam es schon zu Polizeieinsätzen. Hintergrund ist hier, dass der Karl O. zwei Häuser seinem Sohn überschrieben hat als Schenkung, um zu verhindern, dass er seine anderen beiden Töchter beziehungsweise auch seinen Ex-Frauen Unterhalt zahlen muss, wenn er einfach nichts mehr hat. Und eine Bedingung war hier, dass der Patrick O. diese Häuser nicht belasten darf. Er hat dann allerdings dennoch eine Hypothek auf ein Haus aufgenommen, um eines der beiden Häuser renovieren zu können. Es gab dann noch den, wie gesagt, den Ex-Mann der Monika O.
Ganz kurz, Patrick O., hatte der irgendwie ein Alibi oder wie?
Patrick O. und Julia O. hatten ein sehr gutes Alibi. Die gaben beide übereinstimmend an, dass sie am Freitag im Laufe des Nachmittages zu ihrem Trauzeugen und Taufpaten der gemeinsamen Tochter gefahren sind. Der wohnt in Albstadt. Dort hätten sie übernachtet und seien dann erst am nächsten Morgen wieder zurückgefahren, weil die zweijährige Tochter Bauchschmerzen hatte. Mussten sie schon spontan, glaube ich, gegen 6 Uhr losfahren von dort und sind dann zuerst einmal zu sich nach Hause und von da aus dann weiter ins Krankenhaus Memmingen, sind dann im Verlauf des Vormittags zurückgekommen und haben dann, um ihrer Tochter was Gutes zu tun, noch einen Ausflug ins Allgäu gemacht, in einen Tierpark.
Und sind dann quasi am Nachmittag zurückgekommen, hat sie gesagt. Der Ex-Mann,
genau.
Da sind wir stehen geblieben.
Der Ex-Mann von Monika O., der hat diese körperlichen Auseinandersetzungen bestätigt. Er gab als Grund an einen Seitensprung der Monika O., hatte aber auch ein gutes Alibi für die Tatnacht.
Ich glaube, er hatte neben seiner Frau geschlafen, glaube ich, und die
genau.
Hat das dann nochmal bestätigt.
Richtig,
ne?
Ja.
Ja, dann hat man ja noch den Patrick B., auch im Hinblick auf die DNA-Spur, aber da ist aus unserer Sicht, hat sich da relativ schnell ergeben, dass er jetzt eigentlich nicht unbedingt ein Motiv auch für die Tat hat. Es waren jetzt keine Streitigkeiten mit dem Ehepaar O. bekannt, im Gegenteil eher ein sehr gutes Verhältnis zwischen den Beteiligten, also der ist auch war aber trotzdem am Anfang, wie der Kollege schon gesagt hat, im Fokus.
Was man hier vielleicht ergänzen muss, bei DNA-Spuren ist es leider nicht so, dass man die abnimmt und sofort ein Ergebnis erhält, sondern auch bei all Fällen dauert es einfach ein paar Tage, bis man hier die ersten wirklich verwertbaren Ergebnisse bekommt.
Es war auch mal von einem Auftragskiller die Rede. Was hat es damit auf sich? Sind Sie der Spur weiter nachgegangen?
Also da muss man vielleicht dazu sagen, dass es vielleicht eher medial gepusht wurde, diese These. Die stand bei uns ganz am Anfang mal im Raum, also ein sogenannter Raubmord oder sowas in die Richtung. Aber das konnte man dann relativ schnell ja, abtun, dass das wirklich unrealistisch war, aufgrund Spurenbild und so weiter.
Wie wirken denn die ganzen Befragten in den Vernehmungen, die Nachbarin, die Ex-Frau, der Sohn?
Ja, also insgesamt kann man schon sagen, dass alle sehr glaubwürdig rüberkamen. Sie konnten die Verbindungen mit dem Ehepaar, mit dem Getöteten gut darlegen und man konnte das alles gut nachvollziehen. Aber eben für uns interessant war insbesondere der Ex-Mann von Monika O. sowie eben das Ehepaar O., also der Sohn von Karl mit seiner Frau.
Ich glaube, die Tochter wurde ja damals auch befragt, also Ramona S., und sie meinte, der Ex-Mann von ihrer Mutter, der sei auch ein richtiger Psycho gewesen und sie sei so glücklich gewesen, dass sie jetzt eigentlich, also die Monika O., eben den Karl O. gefunden hat, weil es jetzt endlich mal eine gesunde Beziehung war, ne?
Ja, genau, richtig. Also die Geschichte mit dem Ex-Mann, die war wirklich sehr unschön, insbesondere auch durch den Einsatz des Messers, was ja doch schon für ja ein gewalttätiges Vorgehen sprach.
Ja. Jetzt hatten wir ja diese ganzen Tatverdächtigen und jeder dieser Tatverdächtigen hatte ein Alibi. Trotzdem kam es am 16. Mai 23 zu einer Festnahme, beziehungsweise zu Festnahmen. Weshalb und wer war die Person, die festgenommen wurde?
Also bei uns hat sich schon wenige Tage nach der Tat herauskristallisiert, wer die Tatverdächtigen sein könnten, wen wir am meisten auf dem Schirm hatten, wer das größte Motiv hatte. Und das war in dem Fall zuerst der Patrick O., also der Sohn von Karl O. Und der wurde dann, ich meine, nach 5-6 Tagen zum Beschuldigten gemacht, eben in den Beschuldigtenstatus überführt. Und am Tag darauf dann seine Frau, die Julia O., und auch noch der Geoffrey S., das ist der vorher genannte Trauzeuge und Taufpate, der in Albstadt wohnt und eben als Alibigeber fungiert hat.
Wie genau lautete der Vorwurf gegen die jeweiligen?
Der Vorwurf gegen Patrick und Julia O. lautete Mord in 2 Fällen und der Tatvorwurf gegen Geoffrey S. war Beihilfe zum Mord.
Bevor wir auf die Gründe eingehen, weshalb jetzt diese 3 festgenommen wurden, weshalb dieser starke Verdacht dann eben da war, dass man sie zu Beschuldigten gemacht hat, vielleicht ein paar Sätze zu den 3 Personen. Wer waren denn als erstes Julia und Patrick O.?
Also Patrick O. war, wie schon gesagt, der Sohn von Karl O. Er war 37 Jahre alt zum Tatzeitpunkt, war sehr schlank, schlaksiger Typ, hat in einer Firma zur Herstellung von Präzisionswerkzeugen gearbeitet, war mit Julia O. verheiratet und zum Tatzeitpunkt hatten sie eine 2,5-jährige Tochter. Was man da vielleicht ergänzend erwähnen kann, eben Patrick und Julia O. Wohnten im Nebenhaus zu den Getöteten, also in unmittelbarer Nachbarschaft. Patrick ist in seiner Kindheit den überwiegenden Teil beim Vater aufgewachsen. Wie uns in den Ermittlungen bekannt wurde, war seine Kindheit nicht immer einfach. Er hatte eine ziemlich unterkühlte Beziehung zu seinem Vater und es bestand auch kein Kontakt zu den Halbschwestern.
2 Stück waren es, Halbschwestern.
Genau, 2 Stück. Da gab es sehr wenig bis eben gar keinen Kontakt. Das Ehepaar hatte auch wenig soziale Kontakte. Also beim Patrick war uns jetzt da bekannt, dass er Tuning begeistert war und sehr viele Konsolenspiele eben gespielt hat. Das Ehepaar galt eher als zurückgezogen und introvertiert. Und als einziger richtiger sozialer Kontakt war eben der Geoffrey S. bekannt geworden. Bei der Julia, die war zum Tatzeitpunkt 32 Jahre alt, hatte blonde, lange Haare, war eher klein gewachsen und arbeitete Teilzeit in einer Fensterherstellerfirma. Sie ist 2011 mit Patrick zusammengezogen, 2017 haben sie geheiratet und sie teilte mit ihm die Tuning-Begeisterung. Sie hatten auch entsprechend Fahrzeuge zu Hause, mit denen sie immer regelmäßig Ausfahrten gemacht haben. Zu ihrer Familie war uns bekannt, dass sie sehr engen Kontakt zu ihrer Mutter pflegte. Auch zum getöteten Ehepaar O. bestand unseren Ermittlungen zufolge sehr lange Zeit auch ein gutes, normales Verhältnis.
Geoffrey S.
Geoffrey S. kam aus Albstadt. Er war zur Tatzeit 32 Jahre alt. Er hatte dunkelblonde, kurze Haare, normale Statur. Er lebte in einem Reihenhaus zusammen mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester. Er hat als Softwareentwickler gearbeitet, hatte da einen guten Stand. Nebenberuflich war er noch als DJ tätig. Er hatte zur damaligen Zeit eine Fernbeziehung. Er war auch fahrzeugbegeistert, also auch im Tuning-Bereich tätig und hat im Jahr 2013 den Patrick O. über eine Facebook-Gruppe kennengelernt. Da ging es auch um Tuning. Das Ganze hat dann zwischen denen so gut harmoniert, dass sie ihn dann, als sie 2017 geheiratet haben, als Trauzeugen genommen haben. Also der Patrick O., den Geoffrey S. Und im weiteren Verlauf wurde der Geoffrey S. dann auch noch der Taufpate der gemeinsamen Tochter von Patrick und Julia. Die beiden hatten regelmäßig Kontakt, also Patrick und Geoffrey, allerdings nur überwiegend über Telefon, soziale Medien, persönliche Treffen gab es unseren Ermittlungen nach nicht so viele, die waren eher einzeln.
Diese Festnahme kam ja so ein bisschen aus dem Nichts, zumindest wenn man von außen drauf geguckt hat, weil die hatten ja eigentlich ein gutes Alibi. Aber was hat trotzdem zu dieser Festnahme geführt?
Also insbesondere im Rahmen der Ermittlungen wurde ein Chatverlauf zwischen Patrick und Geoffrey gesichert. Der wurde vom Geoffrey im Rahmen seiner Vernehmung bereitwillig herausgegeben. Der war sehr umfangreich, ging auch über eine sehr lange Zeitspanne. Und in diesem Verlauf haben sich wirklich Nachrichten ergeben, die für uns ja sehr auffällig waren. Vielleicht, dass der Kollege da mal ein paar vorliest und draus zitieren kann.
Ja, also wir haben die ersten für uns relevanten Nachrichten war Mitte Oktober 2022. Da schrieb Patrick O., vorher mit Anwalt telefoniert. Also Vater hat wohl keine Chance, den werde ich richtig ficken. Das treibt den vielleicht in den Selbstmord. Im Weiteren hat er dann auch am selben Tag noch, am Abend, nochmal eben eine Nachricht, wo eben deutlich hervorgeht, der Hass, den er dann gegenüber seinem Vater hatte. Da schrieb er, ich sag dem Anwalt ja nur, was ich haben will. Der Hurensohn von Erzeuger will meine Familie auf die Straße setzen, also eskaliere ich komplett jetzt. Das war so, wo eben der Hass hervorgeht. Und dann ging es weiter am 10.04.2023. Da schreibt Patrick dann dem Geoffrey, hast du zufällig am W Zeit, dass wir kommen können? Freitag auf Samstag wäre ideal, wird uns sehr helfen. Und im Weiteren dann auf Nachfrage von Geoffrey, bei was helfen, schreibt der Patrick dann, ja, würden noch ein letztes Mal das eine versuchen wollen.
Sehr mysteriös dann letztendlich in dem Punkt. Dieser Anwaltsstreit, den Patrick O. jetzt in den Nachrichten angesprochen hat, da ging es um die Hausschenkungsrückabwicklung, oder?
Genau, also da ging es darum, dass eben der Karl O. bei einem Notartermin eher zufällig erfahren hat, dass eben auf ein Haus eine Hypothek läuft und das wollte er nicht und daraufhin hat er dann gerichtlich versucht, diese Schenkung rückgängig zu machen. Und das war auch so zu einem Punkt oder Gerichtsstand, wo es sehr klar war, dass das wohl rückgängig gemacht wird. Es war noch keine finale Entscheidung, aber es hat alles darauf hingedeutet. Vielleicht eine Nachricht noch, woraus man sieht, auch inwieweit der Geoffrey S. da beteiligt war. Das war auch da eben am 10.04., wo dann der Geoffrey schrieb, mein Dad hat jetzt eine Wildkamera im Garten, weil er wissen will, welche Tiere da immer ins Beet scheißen. Worauf dann der Patrick geschrieben hat, kann man die ausstecken oder so für eine Nacht.
Mhm. Das heißt, es war ja dann schon ein gewisser Plan, Absicht, ersichtlich.
Genau, also da auch im Weiteren, wo dann der Geoffrey einfach schreibt, ich schalte die einfach aus.
Mhm. Genau, also was man da vielleicht noch ergänzend auch erwähnen kann, aus diesen Chatnachrichten hat sich für uns auch ein Tatversuch ergeben. Wir konnten eben feststellen anhand dieser Schreibweise, dass es wohl schon mal ein Treffen gab und da aber wohl was nicht funktioniert hat und Geoffreys Auto dabei unter anderem ziemlich verdreckt war und er das eben gereinigt hat. Und ja, dann eben kam im späteren Verlauf auch nochmal die Nachfrage von Patrick, wir müssen noch einmal das Ganze probieren. Genau.
Der Hass, der ist ja in diesen Chatnachrichten ziemlich ersichtlich und deutlich. Also der Hass von Patrick O. und seiner Frau Julia O., weil ich glaube, da gab es auch Nachrichten, die in die Richtung gingen. Wie sah denn die andere Seite aus? Wie groß war denn der Hass und der Streit auf Seite von Karl O. und Monika O., den beiden Verstorbenen?
Also dazu ist uns nicht sehr viel bekannt. Also wir wussten, dass Karl O. sauer war aufgrund dieser Hypothek, die aufs Haus aufgenommen worden ist, und er da auch sicherlich seinem Sohn gegenüber Druck gemacht hat und eben ja dann dieses Gerichtsverfahren angestrebt hat zur Rückabwicklung. Es gab auch Streitgespräche zwischen Vater und Sohn, die unter anderem von Patrick auch aufgezeichnet wurden mit einer Kamera am Haus. Er hat sich halt hier erhofft, indem er noch eine Strafanzeige erstellt, dass man einfach den Vater, sage ich mal, ja, herabwürdigen kann oder ihn vielleicht dazu bringen kann, dass er das nochmal zurücknimmt oder er einfach ja seinem Haus habhaft bleibt. Also da, was dann noch bekannt wurde im Verlauf, dass auch die Tochter, die ja bei ihren Großeltern auch sehr oft war und auch geliebt wurde und sich um sie gekümmert wurde, die wurde dann den Großeltern auch vorenthalten.
Also die Kleine von Patrick O. Genau. Und Julia O. Ich glaube, Sie hatten ja jetzt gerade schon angesprochen, diese Aufnahmen, da gab es, glaube ich, auch ein Video. Da ist er auch ziemlich abfällig geworden, der Karl O. Drecksloch von Bellingshausen, und führt sich jetzt auf, als wäre sie eine Baronin. Eigentlich sollte ich es ihr um die Ohren schlagen.
Ja, also da spielt er auf die Julia O. an, die kam aus Bettlinshausen ursprünglich und hat sich darüber ausgelassen, dass sie sowieso nur da wäre, um quasi ans Geld zu kommen. Das war ein unschönes Gespräch tatsächlich. Ja.
Die drei wurden jetzt erneut vernommen, also nach dieser eigentlich ersten Vernehmung oder die ersten Vernehmungen, bei denen sie ja eigentlich ein Alibi hatten und sich auch abgesprochen hatten, wurden erneut vernommen. Was sagten sie denn nun aus bei dieser beschuldigten Vernehmung?
Also Patrick und Julia haben gar keine Angaben gemacht gegenüber der Polizei. Die hatten ja Rechtsanwälte bekommen nach den Festnahmen und haben sich dann dazu entschlossen, eben keine Angaben zu machen. Patrick O. hat im Verlauf des Gerichtsprozesses Angaben gemacht. Wer allerdings Angaben gemacht hat, war Geoffrey S. Der wurde ja auch am Tag der Festnahme zur Dienststelle gebracht. Man hat dann seine Rechtsanwältin oder eine Rechtsanwältin informiert, die dazu kam, und die hat dann wiederum im Rechtsgespräch mit dem zuständigen Staatsanwalt, der auch an diesem Festnahmetag auf der Dienststelle war, sich entschieden, mit ihrem Mandant Angaben zur Sache zu machen, und man hat dann den Geoffrey im Rahmen der Videovernehmung zu diesen Ereignissen befragt.
Er wurde nicht von uns vernommen, sondern von zwei Kollegen. Wir haben im Gesamten eigentlich gar keine Vernehmungen gemacht. Das haben alles ja unser Abschnitt Ermittlungen übernommen, weil wir als Hauptsachbearbeiter bei uns eben alles zusammenlief. Wir haben uns jede Vernehmung durchgelesen und haben dann neue Spuren generiert, um eben weitere Ermittlungsansätze zu bekommen. Und so war es auch in diesem Fall. Hier war der Plan, dass die Beschuldigten von morgens Festnahme bis dann in Abgabe in einer JVA immer die zwei gleichen Ansprechpartner haben. Die Kollegen waren bei der Festnahme dabei, bei der Vorführung, und haben dann im Fall von Geoffrey S. eben auch die Vernehmung durchgeführt. Bei Tötungsdelikten ist es grundsätzlich so, dass es rechtlich verlangt wird, dass die auf Video vernommen werden. Und so hat man dann in diesem Fall eben die Videovernehmung durchgeführt. Der Geoffrey wurde insgesamt zweimal vernommen, einmal am Tag der Festnahme und dann im weiteren Verlauf, wo wir dann auch neue Hinweise und Ermittlungsansätze hatten, gab es eine zweite Vernehmung mit ihm. Der Geoffrey gab zusammenfassend in der ersten Vernehmung an, dass es bereits mal einen Tatversuch gab. Der sei allerdings gescheitert, weil der Karl nachts um 3 auf seinem Balkon stand und da geraucht hat. Es passt wieder zu der Beschreibung, dass Karl ja ein starker Raucher war. Geoffrey S. hat weiter noch das Handy zerstört. Also Patrick und Julia O. nutzten wohl ein Offline-Handy zur Navigation. Und das haben sie im Nachgang dem Geoffrey übergeben, Der hat es zuerst zerstört und dann im Weiteren in einem Fluss entsorgt. Er hat den PKW zur Verfügung gestellt. Er hat letztendlich gesagt, er hat seinen Schlüssel zu Hause auf einem Schränkchen bereitgelegt. Die anderen zwei wussten, wo der Schlüssel ist, haben sich den dann geholt und sind dann durch den Garten aus dem Haus raus. Wie gesagt, die Wildkamera hatte Geoffrey davor ja gesagt, dass er sich um die kümmert. Allerdings war es dann so, dass es tatsächlich in der Tatnacht der Vater von Geoffrey ist, die bereits abbaut hatte und die nicht mehr da war. Was er allerdings gemacht hat, die hatten vorne raus die Familie von Geoffrey auch eine Kamera. Die hat er so umgestellt und positioniert, dass man die gesamte Nacht das Auto von der Familie O eben sieht, dass die dann sagen können, hier auf dieser Kamera sieht man, wie wir angekommen sind. Also dieses Video gibt's auch, wie die beim Geoffrey S. ankommen und dann eben die gesamte Nacht dieses Auto. Geoffrey hat in der Nacht dann Babysitter gemacht. Also er hat sich die komplette Nacht um die zweijährige Tochter gekümmert. Die war wohl brav, hat durchgeschlafen. Es gab dann in den Morgenstunden zwischen 5 und 6 Uhr einen Anruf zwischen Patrick O. und Geoffrey S. Dazu hat er gesagt, dass der lediglich inszeniert war, der Anruf, um eben das Alibi aufrechtzuerhalten, dass die Tochter Bauchweh hat und sie deswegen jetzt eben früher abreisen mussten. Was er dann zur Tat selber gesagt hat, bevor die beiden Haupttäter Julia O. und Patrick O. los sind, hat eben der Patrick nochmal zu Julia gesagt, und meinst du, es klappt, kannst du das, wir müssen. Und das war auch, was er eben wahrgenommen hat. Als sie dann heimgekommen sind, war insbesondere der Patrick sehr aufgelöst. Die Julia war eher in sich gekehrt. Die beiden haben sich bei ihm gewaschen. Und ein sehr entscheidendes, für uns wichtiges Zitat, was dann er eben wiedergegeben hat, was der Patrick O. geäußert hat. Der sagte, boah, ich habe echt Scheiße gebaut. Das ist überhaupt nicht so gelaufen wie geplant. Kann sein, dass wir uns heute zum letzten Mal sehen. Du darfst jetzt echt niemandem was davon erzählen hier. Oh, so habe ich mich noch nie erlebt. Es sieht nicht mehr aus wie Selbstmord. Wäre ich doch lieber einfach nur umgezogen.
Das heißt, sie sagten gerade gewaschen. Das heißt, sie waren blutverschmiert, als sie zurückgekommen sind, Patrick und Julia O. Oder warum gewaschen?
Ja, sie hatten teilweise noch Blut an sich. Sie haben sich dann gewaschen. Man hat dann im späteren Verlauf bei der Spurensicherung im Waschbecken von Geoffrey S. auch Blutspuren nachweisen können.
Jetzt haben wir ja diese Tathandlung. Geoffrey S. meinte aber, und dabei blieb er ja sehr lange bis zum Schluss, dass er überhaupt nichts wusste, was da passiert ist, sondern er ging davon aus, dass eine Waffe versteckt werden sollte. Vielleicht können Sie da noch mal ein paar Sätze zu sagen.
Ja, genau richtig. Das war auch ein Thema in diesem Chatverkehr zwischen Patrick und Geoffrey in der Anfangszeit. Da wurde verklausuliert mit einem anderen Begriff über eine Waffe gesprochen, wie sich später rausgestellt hat. Hat der Geoffrey eben angegeben, dass dieser Begriff damals das Synonym für Waffe sein sollte. Das war im Gespräch, dass Patrick und Julia wohl dem Karl eine Waffe unterjubeln wollten, damit er dafür vielleicht eine Haftstrafe bekommt und sich dieser Rechtsstreit nicht fortführen lässt. Das ist aber aus den Chatnachrichten geht relativ schnell hervor, dass es sich dann in eine andere Richtung entwickelt hat. Also der Geoffrey hat sich zwar auch bemüht um die Besorgung einer Waffe, da gibt's Hinweise drauf und auch Transaktionen, die in diesem Zusammenhang gesetzt wurden. Allerdings muss man wirklich sagen, in der Gesamtschau betrachtet, wie sich das dargestellt hat, wie sich Patrick und Julia verhalten haben, was für ein Aufwand betrieben wurde, auch diesen Tatversuch zu begehen, war absolut unrealistisch, dass es hier um ein Waffeunterjubeln ging. Also
auch weil es ja mitten in der Nacht war, ne?
Genau, richtig. Also da so eine Nacht- und Nebelaktion starten, um eine Waffe unterzujubeln, da könnte ich auch drauf warten, wenn das Ehepaar Karl und Monika nicht zu Hause ist und einfach rüberlaufen und das erledigen. Aber es wurde ja so ein großer Aufwand betrieben. Auch das Alibi wurde ja bis ins kleinste Detail gar nicht schlecht geplant. Aber da ist man weggekommen. Wir wissen auch nicht, ob er das vielleicht auch für sich selber als eine Art Schutzmechanismus behauptet hat. Da werden wir nie dahinter blicken. Er bleibt auch nach wie vor immer noch dabei. hat auch kürzlich ein Interview darüber gegeben, dass das immer noch seine Version der Geschichte ist.
Ja, ja. Und die Waffe, die hatte eben den Plan, Sie meinten ja gerade schon, dass man ihn als nicht mehr so glaubwürdig, den Karl O. nicht mehr so glaubwürdig einschätzt, weil da ja schon mal eine Geschichte mit unerlaubtem Waffenbesitz war.
Genau, da gab es vor vielen Jahren, hatte Karl O. eine Anzeige wegen verbotenem Besitz von einer Waffe und da war eben, so hat es der Geoffrey S. angegeben, das Ziel von Patrick O., ihm eine Waffe unterzujubeln, das dann bei der Polizei zu melden. Und er hatte dann die Vermutung, dass dann der Karl O. ins Gefängnis geht, was aber natürlich so nicht passiert wäre.
Abseits der Nachrichten und der Aussagen von dem Geoffrey, was gab es denn noch für Indizien, Anzeichen dafür, dass die drei tatsächlich was mit der Tat zu tun hatten, dass sie die Tat begangen haben?
Es gab natürlich die räumliche und soziale Nähe, insbesondere natürlich von Patrick und Julia O. Es gab die Thematik mit einem Nachschlüssel, wo die Julia O. in ihrer Zeugenvernehmung einen Nachschlüssel erwähnt hat, im Folgetag dann darum gebeten hat, dass sie da was ergänzen müsste und hat dann die Rückgabe von diesem Nachschlüssel zurückdatiert. Aus Handyauswertungen aus der Julia war uns aber bekannt, dass sie wohl einen Nachschlüssel weiterhin hat. Dann gab es das Thema Erbe. Hier war auffällig, dass Patrick O. versucht hatte, eine seiner Halbschwestern dazu zu bringen, einen Erbverzicht zu unterschreiben. Und auch bei der Beerdigung war auffällig, dass die beiden Julia und Patrick O. nach der Beerdigung sehr schnell wieder in den Alltag übergegangen sind. Da war keine Trauer sichtbar. Und das ist auch was, was den Kindern und Angehörigen von Monika O. aufgefallen ist bei der Planung der Beerdigungen, dass da sehr wenig Trauer da war. Also so haben zum Beispiel Patrick O. bei einem ersten Treffen, hat er gleich mal nachgefragt, wie das denn ist mit dem Spielzeugladen, ob er da eventuell auch noch als Erbe in Frage kommt.
Steht ja eigentlich im krassen Kontrast zu der Anfangsszene, die wir ganz am Anfang besprochen hatten, dass er aus dem Auto ausgestiegen ist und mit der Nachricht auf dem Boden lag und quasi nicht vernehmungsfähig war, weil er so geweint hat.
Ja, natürlich muss man sich vorstellen, auch als Täter hat er da einiges miterlebt und war natürlich dementsprechend fertig mit den Nerven. Es ging so weit, dass er dann am nächsten Tag dem Kollegen berichtet hat, dass er sich in der Nacht sogar eingekotet hat.
Also wann genau? Wann war der Zeitpunkt?
Das war von Samstag auf Sonntag. Also wir waren ja am Samstag vor Ort das erste Mal. Hier war er dann eben nicht vernehmungsfähig. Da hat sich der Kriminaldauerdienst dann dazu entschieden, ihn erstmal nicht zu vernehmen. Und dann, nachdem wir am Sonntag die Soko gegründet haben, war natürlich für uns einer der ersten Anlaufpunkte die direkten Angehörigen der Opfer. Und da wurde dann von einem Kollegen der KPI Neum eben der Patrick O. als Zeuge vernommen.
Und da hat er das gesagt.
Genau, damals. Richtig.
Sie haben ja jetzt mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen. Es wurden umfangreich Spuren gesichert. Was war denn, als Sie Ihre Akten quasi geschlossen haben, Ihre Version der Geschichte? Was ist in dieser Nacht passiert?
Ja, also wir gehen davon aus und unseren Ermittlungen zufolge war es so, dass Patrick und Julia am Vorabend zunächst mal zu Geoffrey nach Albstadt gefahren sind. Sie hatten die Tochter dabei, waren dort am Abend einkaufen, am Abend gegessen, haben Konsolenspiele gespielt und haben sich dann langsam im Verlauf des späteren Abends fertig gemacht für die Tat, haben dazu eben ein Offline-Handy genutzt und ein Fahrzeug von Geoffrey, sind mit diesem Fahrzeug in der Nacht von Albstadt nach Untereichen gefahren, haben abgesetzt vom Tatobjekt der Getöteten geparkt, sind eventuell zunächst noch zu sich nach Hause, aber dann direkt zum Tatobjekt, haben sich dort mit einem Nachschlüssel Zutritt verschafft und in diesem Zuge direkt aus dem Erdgeschoss das Messer aus der Messerschublade genommen. Sie sind dann ins erste Obergeschoss hoch und schlagartig gleichzeitig in das Schlafzimmer eingedrungen. Und wir gehen davon aus, dass Monika O. durch Julia O. mit mehreren eben Messerstichen getötet wurde und Patrick O. seinen Vater Karl O. erdrosselt hat.
Und nachdem die Tat passiert ist?
Danach war es dann so, dass man ja diesen erweiterten Suizid darstellen wollte. Das war ja wohl der Plan, so dass man dann dem Karl O. die Unterarme eröffnet hat. Man hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass da eben kein Blut rauskommt. Da ist ja dann auch eben keine Erfahrung da. Man hat ihn drapiert entsprechend, hat das Messer drapiert und Monika O., gehen wir davon aus, kam eben eventuell nach diesem dynamischen Geschehen, weil sie selber noch aktiv war, dann neben ihrem Bett in Bauchlage zum Erliegen. Dann anschließend vermuten wir, dass Patrick und Julia nochmal zurück in ihr eigenes Haus sind, sich dort eventuell umgezogen haben oder noch irgendwas erledigt haben. Sie hatten auf jeden Fall noch eine Spur hinterlassen am Türrahmen.
Was für eine Spur?
Im Nachgang der Ermittlungen, also sie sind dann ja zunächst mal zu Geoffrey nach Hause gefahren, haben dann dort diesen inszenierten Telefonanruf durchgeführt und haben sich relativ schnell entschieden, auch wieder zurückzufahren, weil sie mutmaßlich eine Spur in ihrem eigenen Haus am Türblatt hinterlassen haben.
Genau, das hat dann eben auch der Geoffrey S. in seiner Beschuldigtenvernehmung so angegeben, dass eben der Grund für die schnelle Rückfahrt war, eine mögliche Spurensetzung in ihrem eigenen Haus. Das wurde dann von uns auch mit der Spurentechnik und einem Spezialisten der Rechtsmedizin in München untersucht. Und hier konnte man dann tatsächlich an einem Türblatt Blutspuren von Karl O. feststellen. Geoffrey S. hat auch weiter noch angegeben, dass sie wohl nach der Tat erstmal nicht in Richtung Albstadt, sondern wohl in gegengesetzte Richtung gefahren sind und dort die Tatkleidung dann wohl entsorgt haben. Was man noch zu der Blutspur von Karl O. ergänzen muss, diese Spur wurde eben im Haus von Patrick und Julia O. gefunden.
Also die Spur, die in dem Haus war, von den beiden, die jetzt festgenommen wurden, ja, war eine Blutspur von Karl O.
Genau, richtig.
Patrick O. hat ja dann zu einem späteren Zeitpunkt behauptet, dass seine Frau Julia gar nicht mit im Haus gewesen ist. Also dass sie gar nichts damit zu tun hatte. Sie sind zwar zu zweit dorthin gefahren, aber sie hat dann kalte Füße bekommen, sei im Auto sitzen geblieben und er sei alleine in das Haus reingegangen. Warum glauben Sie trotzdem, dass sie zu zweit reingegangen sind?
Ja, also das ganze Vorgehen, die Tat, Ausführung an sich war für uns eigentlich relativ schnell klar, dass das alleine so nicht funktioniert. In einem kleinen Raum wie in diesem Schlafzimmer alleine zwei Menschen umzubringen und dann das danach so zu inszenieren, das war für uns nahezu ausgeschlossen, sodass das ja für uns noch das letzte Aufbäumen von Patrick O. war, um noch seine Frau in Schutz zu nehmen. Also da gab es für uns eigentlich gar keine Zweifel dran.
Ja, also man muss auch sagen, nach der Festnahme wurden natürlich auch die Mobiltelefone der Beschuldigten sichergestellt und dann im Weiteren auch ausgewertet. Und hier konnten auch Chatnachrichten zwischen Julia und Patrick festgestellt werden, aus denen hervorgeht, dass der Hass von Julia sehr groß war. Bei Julia ging es bereits im Mai 2022 los, wo sie unter anderem schrieb: Wer weiß, was in einem Jahr ist, ob er da noch unter den Lebenden überhaupt noch ist. Und dann weiter am selben Tag: Das Jahr sollte er noch leben und dann ... sonst muss er an deine Schwester noch einen Pflichtteil zahlen. Also hier war dann schon der Streit ein Thema. Und dann geht's im Oktober 22 weiter, wo die Julia eine To-Do-Liste schreibt, wo unter anderem aufgeführt ist, Schlüssel nachmachen, Kamera aufstellen, was eben auch darauf hindeutet, diese Thematik, wie wir sie ja vermuten, dass die eben mit einem Nachschlüssel rein sind und auch diese Kamera bewusst aufgestellt worden ist, um den Streit mit zwischen Patrick und Karl eben zu provozieren und dann so zu zeigen. Ende Oktober dann auch nochmal eine Nachricht, wo der Hass von Julia eben zum Vorschein kommt. Da schreibt sie unter anderem: Ja, ich hoffe auch, weil das kann jetzt nicht so weitergehen, tut mir leid. Der soll bei sich gefälligst bleiben und nicht mal da will ich ihn inzwischen haben. Das geht mir so gegen den Strich, ich könnte ihn echt langsam auch abmurksen. Der führt sich auf, wie er der King wäre. Aber weil er so denkt, wir machen nichts und wir haben nichts in der Hand, deswegen führt er sich gerade so auf. Und dann im November schreibt sie dann: auch immer zum Patrick. Mir kam gerade in der Mühlbachstraße der Krankenwagen entgegen. Das Licht war leider hinten aus, aber vielleicht liegt er schon tot hinter drin. Der hat mich ja gerade freier. Und dann schreibt ihm der Patrick, das wäre geil.
Also würde mich gerade freuen.
Genau.
Ja.
Aber wie gesagt, die Nachrichten alle im Dialekt geschrieben. Aber wie gesagt, sie würde sich freuen, wenn er tot im Krankenwagen hinten drin liegt.
Ende Januar 24, dann die Verhandlung gegen die drei. Wie haben Sie denn die Stimmung vor Gericht bzw. in der Medienberichterstattung wahrgenommen?
Also der Fall war natürlich hier auch insbesondere in den lokalen Medien sehr präsent. Es gab ein sehr hohes Besucheraufkommen. Also der Sitzungssaal, es waren über 30 Verhandlungstage, war eigentlich immer voll. Es sind Schlangen von Menschen vor dem Gerichtssaal gestanden, die sich das Ganze anhören wollten. Das waren unter anderem Dorfbewohner aus Untereichen und Altenstadt, die auch das getötete Ehepaar kannten. Die Nebenklage wurde geführt auch durch Angehörige von Monika O. Also Ramona S. war unter anderem mit ihrem Bruder zusammen in der Nebenklage vertreten. Da hat man eine sehr große Betroffenheit und auch eine Wut gespürt.
Ja, ich war damals auch vor Ort, habe das tatsächlich mit beobachtet. Es war schwer anzusehen. Also die Trauer während der Zeugenaussage vor Gericht, die war ganz, ganz deutlich sichtbar.
Ja, absolut. Also das hat sich hier im Rahmen der Ermittlungen auch schon gezeigt, diese starke Betroffenheit und Trauer und Wut. Wir selber waren eben auch vor Gericht und haben unsere Aussagen gemacht, der Kollege zweimal, ich einmal. Und selbst haben wir uns damals die Plädoyers und das Urteil angehört, auch die angespannte Stimmung damit aufgesogen. Da ging es uns beiden auch genauso. Wir waren genauso gespannt, wie das Gericht das Ganze sieht und waren dann ja umso froher, dass es tatsächlich auch unseren Ermittlungen gefolgt ist, weil man muss ja auch dazu sagen, es war ja ein reiner Indizienprozess. Aber es ist in dem Fall zur Verurteilung gekommen, was natürlich auch der Nebenklage eine gewisse Genugtuung gab. Zu Patrick und Julia, die waren wirklich eigentlich regungslos, kann man sagen. Die haben auch selber gar keinen Blickkontakt untereinander gehabt, haben teilweise ins Leere geschaut und das halt so zur Kenntnis genommen. Beim Geoffrey fand ich schon auffällig, der war sehr interessiert an dem ganzen Geschehen. Er hat immer sehr aufmerksam zugehört und hat wirklich teilgenommen einfach an dieser ganzen Geschichte.
Sie haben jetzt gerade schon das Urteil angesprochen. Mai 24 fiel es oder wurde es verkündet. Wie lautete das denn?
Am Ende der 30 Verhandlungstage hat das Landgericht Memmingen das Urteil verkündet bei Julia O. und Patrick O. zweimal lebenslang mit besonders schwerer der Schuld, eben wegen zweifachem Mord zum Nachteil von Monika und Karl O. Und Geoffrey S. wurde zu 3 Jahren und 10 Monaten verurteilt wegen Beihilfe zum zweifachen Mord.
Und was für ein Motiv hat der Richter dann letztendlich entschieden? Warum musste dieser Mord passieren?
Aus unserer Sicht und auch aus Richtersicht dann waren Habgier und Heimtücke als Mordmerkmale aufgeführt, insbesondere eben diese Rückabwicklung der Schenkung. Der Rechtsstreit war da eben ausschlaggebend. Durch den erweiterten Suizid sollte quasi die Erbmasse von Monika auf Karl übergehen und das Erbe dann wiederum an den Patrick.
Was ist mit der kleinen Tochter passiert? Weil es sind ja quasi, also der kleinen Tochter von Patrick und Julia O., weil die muss jetzt quasi, beide Eltern sind lebenslang in Haft. Das Urteil ist auch rechtskräftig inzwischen. Was passiert jetzt mit der Tochter?
Ja, die kleine Tochter ist wirklich auch neben den Angehörigen von Monika eines der Opfer und auch neben den Getöteten, weil die war zuerst bei der Familie von Julia. Das hat aber nicht so ganz funktioniert, sodass man sich dann in Absprache mit den Eltern und dem Jugendamt dazu entschieden hat, sie in eine Pflegefamilie zu geben. Da ist sie auch heute noch und fühlt sich da auch sehr wohl. Aber klar, sie ist natürlich ohne ihre Eltern.
Was man dazu sagen noch muss, was vermutlich Julia und Patrick O. so nicht erwartet haben, der Karl O. hat ein Testament verfasst, wo er unter anderem die Tochter zur Erbin gemacht hat. Also er hat seinen Sohn, den Patrick, enterbt und hat diese Berechtigungen an die Tochter übertragen mit ihrem 18. Lebensjahr.
Diese kleine damals zweijährige Tochter.
Genau, die wird mit 18 jetzt eben den Teil vom Patrick O. erben.
Warum ist Ihnen dieser Fall denn so in Erinnerung geblieben?
Ja, ich denke auch mal zum einen, weil es für uns der erste große, richtig große gemeinsame Fall war mit ziemlich langen Ermittlungen, auch für die ganze Dienststelle. Man hat da im Team einfach gut zusammengearbeitet. Ich denke, da werden sich viele noch dran erinnern. Es war aber auch gleichzeitig einfach emotional. Man hat da schon auch mitfühlen können, was da alles passiert ist. Und insbesondere auch diese Brutalität bei der Tatausführung. Also das war schon sehr tragisch einfach.
Ja, die Kollegin hat sehr viel schon gesagt. Es waren einfach wirklich mehrwöchige, sehr intensive Arbeitszeiten, wo wirklich die komplette Dienststelle hier sehr viel Herzblut reingesteckt hat. Muss man hier auch einfach mal sagen, so ein Tötungsdelikt wird nicht von zwei Leuten von uns bearbeitet, sondern da war ein ganz großes Team dabei, ohne die sowas nicht funktionieren würde. Und es war ein gutes Arbeitsklima, alle hatten das Ziel vor Augen und jeder war daran interessiert, dass diese schreckliche Tat zur Aufklärung kommt. Die Brutalität der Tatausführung war sehr schwer. Wie gesagt, so ein Bild hat man nicht jeden Tag vor Augen, auch wenn wir im Alltag sehr viel schlimme Bilder sehen. Aber das war schon nochmal so ein Höhepunkt.
Und letztendlich alle Angehörigen bis zur kleinsten der zweijährigen Tochter, die jetzt auch Opfer sind.
Genau, es gab eben eine große Anzahl der Opfer. Natürlich im Vordergrund die zwei Getöteten, aber man darf natürlich nicht vergessen, die Angehörigen, die Mutter verlieren. Ramona S. hatte ein kleines Kind, das wird die Oma nie kennenlernen, richtig. Dann gibt's noch die Tochter von den zwei Haupttätern, die die nächsten Jahre irgendwann, wenn sie volljährig ist, vielleicht mal ihre Eltern kennenlernt, hier dann aber hören muss, dass ihre Eltern eben ihre Oma und Opa genommen haben. Also der wurde ja auch jemand genommen. Und das ist natürlich schon auch belastend für alle.
Ja, ja. Lieber Homer, liebe Frau Fürst, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch.
Dankeschön.
Gerne, danke.
Pflichttermin für True Crime Fans. Am 29. November im Kevita Theater Hamburg. Der große Crime Day, unter anderem mit den Bestseller-Autorinnen Charlotte Link, Romy Hausmann und dem bekannten Rechtsmediziner Klaus Püschel. Tickets jetzt auf stern.de/crimeday.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.